das ist der ICF Basel Podcast.
Wir reden heute über über Psalm 19. Psalm 19. Und ihr habt beim Eingang so Zettel bekommen, wo der Psalm 19 draufsteht. Und das ist jetzt umso wichtiger, weil ich habe gerade gehört, bevor ich auf die Bühne bin, dass kein einziger von meinen Einblendungen, die ich vorbereitet habe, irgendwie auf den Bildschirm kommt, auf die Leinwand. Das heisst, ihr müsst jetzt mitlesen auf eurem Zettel. Okay? Also, wir werden jetzt den ganzen Psalm zusammen lesen. Der ganze Psalm, ist das okay? Nicht abhängen, es ist ein bisschen längerer Text, aber er ist super. Okay? Jetzt, bevor wir das lesen, möchte ich noch kurz sagen, ihr habt auf eurem Blatt, ich lese eigentlich alles gleich raus, der Teil, wo es zum Gesetz geht, lese ich ein bisschen anders vor. Ich habe da ein bisschen meine eigene Übersetzung gemacht. Also nicht Angst haben, dass ich irgendwie eigene Bibel geschrieben habe oder so etwas, einfach dann trotzdem mitlesen. Ist gut. Psalm 19. Vers 1. Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Und wir lesen gerade weiter, aber im ersten Satz steht, für den Dirigenten. Das heisst eigentlich für einen Worship-Leiter. Da wird schon klar, dass der Psalm eigentlich geschrieben worden ist, damit er nicht einfach nur gelesen wird oder gebetet wird, sondern im Gottesdienst zusammen gesungen wird. Das heisst, eigentlich müsste ich den Psalm jetzt nicht vorlesen, sondern vorsingen. Und ich habe gedacht, damit wir ein bisschen das Feeling haben von diesem Setting damals, habe ich unseren lieben Freund hier hinten am Keyboard gefragt, ob er mich ein bisschen begleiten kann, dass ich das singen kann. Ist das in Ordnung? Aber ich habe gedacht, ich meine, ihr seid nicht so begeistert, ich könnte es allein hören. Ist gut? Okay. Also, Vers 2. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe bezeugt das Werk seiner Hände. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Okay. Wir lernen es jetzt bleiben. Danke. Aber einfach, dass ihr so ein bisschen Setting habt. Den Rest lese ich jetzt weiter. Darum haben wir gobenorientierte Kirchen, wo Leute singen und gewisse predigen und gewisse nicht. Sehr gut. Also, weiter im Text. Und doch geht ihre Botschaft, also Botschaft von den Sternen, von den Sternenhimmel, über die ganze Erde. Vielleicht könnte man ein bisschen Saallicht haben, dass die Leute hier ihre Zettel besser sehen. Wo sind wir gewesen? Ihre Sprache geht bis zum Ende der Erde. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf und nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es erleuchtet die Augen. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind alle gerecht, wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold und süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie gewarnt werden, denn sie zu befolgen bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld, bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen, Amen. Wer von euch war im Militär? Hand aufstrecken. Ein, zwei Leute. Wo sind wir noch angekommen mit dieser Generation? Nein, ist kein Spaß. Und der Rest? Haben die nicht müssen? Oder noch nicht genug alt? Wer muss noch? Hand auf. Wer muss noch? Hallo? Niemand muss mehr, stimmt. Du hast einen Zivildienst. Ich kann mich noch gut an meine Zeit im Militär erinnern, weil dort habe ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben gelernt, was es heisst, einen Befehl zu befolgen, ohne dass ich den Sinn hinter diesem Befehl verstanden habe. Weil im Militär lernst du, Befehl ist Befehl. Und es macht irgendwann durch auch Sinn, im Kriegsfall oder so, dass, wenn es dann heisst, ihr müsst jetzt dort hin, dass dann nicht jeder aufsteht und mitdiskutiert und sagt, ja, aber das ist nicht so eine gute Idee, sondern du musst dann einfach gehorchen, oder? Befehl ist Befehl. Aber nichtsdestotrotz hat mich die Art irgendwie im Militär zum Teil an meine seelische und mentale Grenzen gebracht. Zum Beispiel sind wir eines Tages an Platz, so einen grossen Waffenplatz geführt, ein riesen Platz, oder? Und dann haben dort auf uns so ungefähr zwölf Radschützenpanzer gewartet. Und ich habe schon gedacht, wow, jetzt können wir mit denen rumfahren, und habe mich schon gefreut und so. Aber es war nicht der Fall gewesen. Wir haben uns müssen in Gruppen vor die Panzer stellen. Und dann ist der Befehl gekommen, so, wir müssen alle Panzer, den Inhalt von diesen Panzer ausräumen und in einer vorgegebenen Auslegeordnung am Boden auslegen. Und dann müssen wir mit einer Checkliste herausfinden, ob alles vollständig ist, alles ganz ist. Und dann das wieder einräumen. Macht ja noch Sinn, oder? Und dann haben wir das gemacht. Das geht ewig. Du weißt, glaubst gar nicht, was alles in so einem Panzer ist. Das geht ewig. Das macht alles ausgeräumt, ausgelegt, checkt, wieder eingeräumt. Und dann ist der Befehl gekommen. Dann ist schon ein bisschen weniger verstanden. Das ist alles ein bisschen langsam gegangen. Das Ganze nochmal. Ich dachte, hey, Leute, also, was ist mit euch los, oder? Aber ich habe gewusst, Militärbefehl ist Befehl, hast du halt befolgt, oder? Und wieder gemacht, alles ausgelegt, wieder alles eingeräumt. Wo das fertig war, kommt der nächste Befehl. Das Ganze nochmal. Und dann bin ich langsam hässlich. Ich sage, hey, geht's noch? Ich weiß, wie man einen Panzer ausräumt. Ich weiß, er ist vollständig. Ich weiß, was nicht dabei ist. Was soll der Scheiß? Und zu allem anderen hat es noch angefangen zu regnen, in vollen Strömen. Wir sind dort auf dem Platz, räumen unseren Panzer aus. Und der Boden, wo wir das Zeug drauflegen, verwandelt sich langsam in Schlamm. Und das ganze Zeug wird dreckig, wo wir dort reinlegen. Und dann ist mir der Nucki rausgegangen, oder? Dann bin ich zum Leutnant gegangen und habe gesagt, Leutnant, so und so. Muss ich ja anmelden, oder? Das macht keinen Sinn, was wir machen. Wenn wir jetzt das alles ausräumen, das Material in den Schlamm legen, wird das dreckig. Das müssen wir nachher putzen. Wenn wir nicht etwas anderes machen. Und der Leutnant schaut mich dann so an, hässig, ich bin jetzt hässig geworden. Und schreibt mir an, sagt, Befehl ist Befehl. Und ich so, okay, ich gehe wieder zurück, oder? Haben wir das Zeug halt in den Schlamm hineingelegt und dann wieder eingeräumt. Was für ein Tag. Was für ein sinnbefreiter Tag, oder? Und ich bin so froh gewesen, ist er vorbei gewesen, sind wir in die Kaserne gekommen, zurück, haben mich aufs Bett gefreut. Und jetzt geheissen, neuer Befehl. Leider ist das Material im Panzer dreckig geworden. Wir müssen das jetzt ausräumen, reinigen und wieder einräumen. Und ich dachte, ja logisch, ihr Idioten. Ich habe es ja gesagt. Dann habe ich gedacht, das darfst du dann nicht sagen, oder? Aber ich dachte, was soll das? Dann haben wir stundenlang das Zeug geputzt, wieder aus eingeräumt. Ich dachte, ich spinne. Ins Bett, am nächsten Morgen aufgestanden. Wir sind zum Waffenplatz geführt worden und dort haben 12 Panzer auf uns gewartet. Und wir haben die Panzer wieder ausgeräumt und eingeräumt. Den ganzen Tag, am nächsten Tag wieder. Die ganze Woche haben wir nichts anderes gemacht. Wenn du den Sinn hinter einem Befehl nicht verstehst, hast du zwei Alternativen. Entweder du stellst deinen Verstand ab und machst einfach mit, oder du rebellierst. Ich habe rebelliert. Nach dem zweiten Tag habe ich rebelliert. Ich dachte, so etwas mache ich nicht mit. Und ich habe eine gute Strategie erfunden. Falls du noch ins Militär musst gehen, das ist eine super Idee. Ich dachte, ich mache sicher nicht wieder den ganzen Tag das Gleiche. Da bin ich einfach auf dem Waffenplatz zwischen diesen Panzern und diesen ganz vielen Leuten, bin ich einfach, habe ich Runden gedreht. Den ganzen Tag, einfach Runden gedreht. Und habe immer so da, als hätte ich etwas zu tun, als hätte ich einen Auftrag von irgendjemandem. Und jeder, der mich angeschaut hat, oh, das ist so komisch, der ist doch schon 5-mal da durchgelaufen, habe ich den Eindruck gehabt, ah, ich muss etwas machen. Dann habe ich immer gemeint, ich habe schon einen Auftrag von irgendjemandem. Es war zwar nicht viel sinnvoller gewesen, die Zeit, so wie ich sie verbracht habe, aber lustiger. Ich frage mich heute oben, was hast du für eine Haltung gegenüber dem Gesetz von Gott? Ist es für dich mehr so, Befehl ist Befehl? Und du verstehst den Sinn vielleicht dahinter nicht und du stellst vielleicht den Verstand ab, machst trotzdem, oder du bist eher am Rebellieren und du sagst, ja, so ein Scheissdreck. Oder kommst du, wenn du an das Gesetz von Gott denkst, mehr so wie ins Schwärmen wie der David? Ich meine, wir haben vorher zusammen gelesen, wie der David über das Gesetz von Gott schreibt. Es ist unglaublich, wie viele verschiedene Bezeichnungen er für das Gesetz braucht. Anordnungen, Rechtsordnungen, Gesetzgeber und so weiter. Und wie viele verschiedene Adjektive er verwendet, um das Gesetz zu beschreiben. Man könnte meinen, er schreibt einen Liebesbrief ans Gesetz oder ein Liebeslied in dem Sinn, oder? Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt meine Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Ich meine, nicht einmal die grössten Schleimer im Militär haben so auf Befehl von ihren Vorgesetzten reagiert. Stell dir vor, Panzer ausräumen, los! Ihre Vorschriften, Herr Leutnant, sind richtig und erfreuen mein Herz. Ihr Gebot erleuchtet meine Augen. Ihre Rechtsbestimmungen sind Wahrheit. Ihr Gebot wertvoller als Gold sind sie und süßer als Honig. Wenn du das gemacht hättest, wärst du wahrscheinlich in Psyche eingeliefert worden, oder? Dann frage ich mich so, was ist mit dir los, David? Mal, wieso schwärmt der David so über das Gesetz und Gebot von Gott? Dann frage ich mich so, David, hast du irgendwie das nicht mitbekommen, dass irgendwie Gesetz und Gebot ätzend sind? Das ist out. Aber er singt, genauso wie die Sonne die Erde erleuchtet und erwärmt. Genauso ist das Gesetz Gottes für mich ein Licht in meinem Alltag und erwärmt und erquickt mein Leben, sagt er. Aber wenn Leute heute an Gott und Kirche denken, denken sie nicht wie du, David. Oh, dort in der Kirche, dort gibt es ganz viele tolle Regeln. Ganz grosse Anforderungen, Rechtsordnungen und das bringt Leben. Ja, dort will ich hin. Nein, im Gegenteil. Leute denken dann nicht so, sondern eher Kirche, Gott, sie hat etwas regeln, mit Gesetz, mit Verbot. Warum würde ich mir das antun? Warum würde ich mir ins Leben reinreden von einem uralte Gesetz. Warum sollte ich mir vorschreiben von irgendjemandem, was ich machen sollte? Das ist nicht lebensbringend, sondern lebensraubend. Das engt ein. Und es sind vielleicht Spassbremsen oder was auch immer. Wie immer dieses Gesetz, wie immer dieses Verhältnis zum Gesetz von Gott heute oben ist, wie deine Haltung dem gegenüber ist. Der David hat zwei Sachen verstanden, die auch wir müssen verstehen. Wenn wir wollen, dass das Gesetz von Gott, dass wir das Gesetz von Gott in einer lebensspendenden, lebensbringenden, erfrischenden und nicht einengenden und lebensraubenden Art und Weise wollen erfahren. Zwei Sachen hat David verstanden, die auch wir müssen verstehen. Wo uns ein Verhältnis zum Gesetz Gottes bringt, wo wir das im Leben können empfangen und in der Freiheit. Ist das gut? Zwei Sachen. Sind wir bereit, vom David zu lernen? Heute oben? Ja? Also. Der David schwärmt ja zuerst über den Himmel, oder über den Sternenhimmel. Und er ist begeistert von dieser Weite, von diesen Sternen. Und er sagt, obwohl die Sterne nicht reden, obwohl du sie nicht hörst in der Nacht, wenn du sie anschaust, ist es für ihn wie so, als würden die Gott loben. Als würden die wie von ihm singen und seine Herrlichkeit weitergehen auf dieser Welt. Und wenn du schon mal einen Sternenhimmel in einer klaren Nacht angeschaut hast, irgendwie nicht wo es nicht viel Licht hat, zum Beispiel in den Alpen oder in der Wüste oder so, dann weißt du, von was der David redet. Das ist atemberaubend, was für eine Weite da aufgeht. Und der David lobt Gott für das und sagt, du bist so gross. Du hast das alles gemacht. Und dann zoomt der David rein vom Universum, kann man sagen, zu unserer Sonne. Und er fährt Gott auf loben, dass Gott die Sonne so gemacht hat, wie er sie gemacht hat, in dem Abstand zu der Erde, wie immer. Und er hat ja nicht gewusst, dass wir im Planetensystem sind und die Erde um die Sonne kreisen und so. Er denkt, die Sonne kommt einfach hier am Himmel auf und ab. Aber er hat Gott glaubt für die Abläufe auf dieser Welt. Jeden Tag geht die Sonne auf, jeden Tag geht sie unter. Und er ist begeistert davon, wie Gott das alles gemacht hat. Und dann plötzlich macht er eine überraschende Wende. Dann plötzlich kommt er zum Gesetz von Gott. Und er geht nicht nur zum Gesetz von Gott, sondern er geht auch dort an, dass plötzlich das Gesetz die verborgenen Sachen in meinem Herz enthüllen. Ich meine, das ist einmal ein Zoom-Vorgang. Vom Universum zu unserem Sonnensystem durch das Gesetz durch, mitten ins Herz. Und vielleicht fragen wir uns jetzt, David, wieso machst du so einen überraschenden Sprung von der Schöpfung, von der Natur, von der Sonne, von all diesen Sachen, plötzlich zum Gesetz an? Was ist das für ein Sprung? Und vielleicht fragst du dich jetzt aber, was hat denn die Schöpfung von Gott, was hat denn das Universum sozusagen mit dem Gesetz von Gott zu tun? Was hat das miteinander zu tun? Und es ist ganz einfach. Sie haben beide den gleichen Ursprung. Und das ist das Erste, was der David verstanden hat, was auch wir verstehen müssen verstehen. Der David möchte uns darauf aufmerksam machen, dass genau so, wie Gott die Welt gemacht hat, in all ihrer Pracht, in all ihrer Weite, in all seiner Weisheit, in all seiner Schönheit und Grosszügigkeit, genau der gleiche Gott hat auch das Gesetz gemacht. Und David möchte uns sagen, dass das Wesen, das in der Schöpfung offenbar wird von Gott, wenn wir die Schöpfung anschauen, genau, werden wir ja überwältigt von dieser Weite und Grosszügigkeit und von dieser Schönheit und Intelligenz und Weisheit. Und das Wesen, das dort klar wird, wo auf einen Gott hinweist, wo er so ist, ist der gleiche Gott mit dem gleichen Wesen, das Gesetz Gottes gemacht hat. Und David möchte uns sagen, dass genauso grosszügig, wie Gott die Welt gemacht hat, und genauso unglaublich weit und schön und weise Gott die Welt gemacht hat, genauso ein Gott dem Mensch, der sich ans Gesetz von Gott haltet. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was? Warum? Warum? Ja, weil der Schöpfer vom Universum, der Macher von allen Abläufen und Naturgesetzen, am besten weiß, was gut für einen Mensch ist, weil er ihn gemacht hat. Schau, niemand mag regeln. Wer mag schon regeln? Das ist doch etwas Ätzendes. Wenn ich an ein Spiel oben gehe, wir haben mit Freunden abgemacht, dann kommt irgendeiner und schlägt ein neues Spiel vor, das ich nicht kenne. Dann bin ich der Erste, der sagt, ich kann mir nicht ein Spiel spielen, das alle kennen. Weil ich hasse es, Spielregeln zu lesen. Ich habe ein Spiel auf die Hochzeit geschenkt bekommen. Ich glaube, wir haben es noch nicht mal ausgepackt. Weil es sind neue Spiele. Ich mag das nicht, mich hineinversetzen in eine neue. Aber wenn... Ich weiß ja, dass wenn ich ein Spiel wirklich will spielen und Spass will haben an dem Spiel, dann muss ich die Spielregeln kennen. Weil der Macher von dem Spiel die Spielregeln so kreiert hat, damit das Spiel funktioniert. Letztens ist in unserer Wohnung der Tumbler, der Wäschetrockner, kaputt gegangen. Doch. Und Er ist einfach nicht gelaufen. Und dann heisst es auf der Anzeige, so eine Fehlermeldung, A-0. Und was machst du in so einem Fall? Du holst Bedienungsanleitung. Warum? Ja, weil der Macher vom Templer am besten weiss, was die Störmeldung bedeutet. Weil er hat sie so eingebaut, dass sie dann aufleuchtet. Und dann gehst du schauen, A0, A, verstopfter Abfluss, A, musst du ihn reinigen, habe ich gemacht, ist sie wieder gegangen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum hat er das, warum weiss die Regel, dass sie, weil der Macher die geschrieben hat. Weil der Macher die geschrieben hat. Und wir können noch lange sagen, ich mag Regeln nicht, ich mag Gebot von Gott nicht. Das ist ätzend. Wir können noch lange sagen, die sind alt und die sind nicht mehr aktuell. Das mag vielleicht der damalige Zeit richtig sein. Ja, aber jetzt, come on, wir wissen es ja besser. Wir können es noch lange sagen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es Gott besser weiß als wir, was gut für uns ist, weil er uns geschaffen hat, weil er die Welt geschaffen hat. Wir können noch lange sagen, ich mag es nicht, wenn das Gesetz von Gott mich konfrontiert in meinem Leben. So ein altes Gesetz, wenn das mir im Weg steht und sagst, was ich mache, ist falsch. Wer hat das schon gern? Ja, niemand hat das gern. Logisch nicht. Und wir können unsere Augen verschließen und so tun und sagen, ich weiß es besser. Aber schau, so Fehlermeldungen, wie beim Tumblr, sind dazu da, nicht um uns zu verurteilen oder uns zu beschämen, sondern sie wollen uns dienen, indem sie uns auf einen Fehler hinweisen, damit wir den Fehler können beheben. So Fehlermeldungen sind zu unserem Besten gehen. Das ist wie ein Spiegel, wo du am Morgen kannst reinschauen und kontrollieren, ob alles stimmt, bevor du aus dem Haus rausgehst. Das ist wie ein guter Freund, der dir sagt, dass du etwas zwischen den Zähnen hast. Ein Salatblatt oder ein Spinatblatt oder so weiter. Kennst du die Freunde? Bist mit ihnen am Nachtessen? 2 Stunden verbringst du mit ihnen Zeit. Dann gehst du nach 2 Stunden mal aufs WC und schaust in den Spiegel und siehst, hey, nein, ey. Was sind das für Freunde? Gute Freunde weisen dich auf ein Salatblatt zwischen deinen Zehen hin. Es sind nur schlechte Freunde, die dich nicht auf so Sachen aufmerksam machen. Und genauso funktioniert das Gesetz von Gott auch. Nicht, um uns zu beschämen, nicht um uns verurteilen, sondern uns konfrontieren in einer Art und Weise, dass wir den Fehler erkennen können, um ihn zu beheben. Okay? Und vielleicht bist du jetzt oben da und du glaubst vielleicht gar nicht an Gott oder so. Aber das spielt überhaupt keine Rolle in dieser Hinsicht. Ob du an Gott glaubst oder nicht, die Welt funktioniert halt einmal so, wie sie funktioniert. Und wenn wir gewisse Sachen machen oder gewisse Sachen nicht machen, hat das Konsequenzen in unserem Leben, ob du Christ bist oder nicht. Wenn du zum Beispiel nicht kannst vergeben, weil jemand dir etwas angetan hat und es war nicht gerecht, es war unfair und es war dieser Person ihre Schuld. Aber wenn du nicht kannst vergeben, wenn du das nie in deinem Leben kannst loslassen, wirst du bitter. In deinem Herz. Und du wirst mehr Mühe haben, über Neuem zu vertrauen. Das ist einfach so. Wenn du deine Sorgen nicht loswirst, wenn du keinen Weg findest, um deine Sorgen loszuwerden und dich zerfrisst den morgigen Tag mit all diesen Sachen, die auf dich zukommen, dann wirst du krank. Innerlich. Wenn du nicht kannst dankbar sein kannst, für das, was du hast, sondern immer auf das musst du schauen, was du nicht hast. Weil du immer das Gefühl hast, du hast zu wenig und die anderen haben mehr, dann wirst du eifersüchtig und unzufrieden. Wenn du eifersüchtig bist und dem Raum gehst, entsteht Streit. Wenn du etwas stehlst, dann hat jemand anders weniger. Und du hast etwas mehr. Und die Person ist hässig. Ob du Christ bist oder nicht. Wenn du jemanden umbringst, dann ist die Person tot. Und du kommst in den Knast. Hoffentlich. Ob du Christ bist oder nicht. Wenn du untreu bist, dann dann verletzt du nicht nur dich selber und deinen Partner, sondern im schlimmsten Fall deine Kinder. Schau, wenn du jedes Wochenende mit jemand anderem ins Bett gehst, ohne den Rahmen zu haben von einer Partnerschaft, wo Vertrauen da ist, im besten Fall in einer Ehe, wo du dir versprochen hast, dass du in guten wie in schlechten Zeiten zusammenbleibst. Wenn du das machst, gibst du jedes Mal einen Teil von dir weg. Und du machst Türen auf für so viel Unheil. Wenn du ungeschützten Sex hast, kann es sein, dass jemand schwanger wird. Ob du Christ bist oder nicht. Ah, wirklich? Das ist einfach so, wie die Welt funktioniert. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen konkret geworden, aber ist gut, oder? Zum Teil ein bisschen konfrontieren, oder? Schau, und dann, wegen dem sagt Jesus auch am Ende von seiner Bergpredigt etwas Unglaubliches. Nachdem er gesagt hat, wie wir leben sollen, Jesus predigt, du sagst vielleicht, das ist alles Altes Testament, David vom Alten Testament, aber das Neue Testament, Jesus, dort ist dann alles gut, dort ist Liebe. Schau mal, was Jesus sagt nach seiner Predigt, wo er sagt, wie wir leben sollen. Sagt er das? Schau mal, Matthäus 7, 24 bis 27. Jeder, der diese meine Worte hört, sehen wir es? Ah, man sieht es wieder, sehr gut. Lasst das mit. Jeder, der diese meine Worte hört und danach was handelt. Nicht, ob du es gut findest, was Jesus sagt, nicht, ob du es schön findest, was er sagt, nicht, ob du es nachvollziehst, sondern ob du danach handelst. Jeder, der das macht, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels baut. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus und es stürzte nicht ein, denn Fels war sein Fundament. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach was handelt, ist einem törichten Mann gleich. Das ist ja herzig, wie Amis die deutsche Übersetzung das so freundlich will übersetzen, politisch korrekt, aber töricht heisst eigentlich nichts anderes als dumm. Dumm, blöd. Jesus sagt, wer sich nicht an meine Worte haltet und danach handelt, ist blöd. Das sagt nicht, sag nicht ich, er sagt das, du bist doof, wenn du das nicht machst. Er gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Was macht das schon, weißt du, so blöd? Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus und es stürzte ein und sein Sturz war gewaltig. Schau, es gibt in dieser Welt einfach ein paar Sachen, die funktionieren so, wie sie funktionieren. Weil ein Macher dahinter ist. Und es ist wegen dem gescheit, wenn wir auf einen Macher hören. Und es ist wegen dem blöd, wenn wir es nicht machen. Weil er weiß es besser als wir. Er ist unser Macher, er ist unser Schöpfer. Okay. Das ist das Erste, was wir vom David müssen lernen. Punkt Nummer 1. Das Gesetz von Gott zu unserem Besten gegeben worden ist. Weil er am besten weiß, was gut für uns ist, weil er unser Macher ist. Und wegen dem kann er auch singen. Ich liebe das Gesetz von Gott. Es ist süßer als Honig. Und so weiter. Und wegen dem kann der David auch singen und sagen, Gott, zeig mir meine verborgenen Sünden. Das betet nur jemand, der verstanden hat, dass Gott nicht das Ziel hat, dich zu beschämen. Das betet nur jemand, der die Güte von Gott verstanden hat, der versteht, dass Gott Fehler aufzeigt, damit wir sie beheben können, weil er für uns ist. Okay? Also, das hat er verstanden. Punkt Nummer 1. Und wenn, weil jetzt auch wir das verstanden haben, oder? Wir haben das jetzt verstanden, oder? Frage ich mich, warum würden wir, wenn wir doch das wissen, jemals etwas anderes machen, als das Gesetz von Gott von uns verlangt? Warum würden wir unser Haus jemals auf sandigem Grund bauen? Wer macht das? Wenn wir doch wissen, dass er es gut mit uns meint, wenn wir doch wissen, dass er es besser weiß als wir, weil er unser Schöpfer ist. Warum würden wir je etwas anderes machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich meine, wir wissen ja, dass Gott nicht so ist wie ein Leutnant im Militär, der dich anschreit und sagt, Befehl ist Befehl. Und du sagst, okay, und du verstehst den Sinn nicht dahinter und machst das vielleicht doch oder du rebellierst. Wir wissen ja nicht, wir wissen ja jetzt, dass Gott nicht so ist. Warum passiert es doch so, trotzdem so oft, dass wir, obwohl wir Gottes Gebot kennen und eigentlich wissen, dass die zum Besten sind für uns, warum werden wir diesen Gebot so oft nicht gerecht in unserem Leben? Warum brechen wir das Gesetz? Vielleicht hast du dich das in dieser Predigt jetzt bis an diesen Punkt mehrmals gefragt. Du hast gesagt, ja schön, David. Ja schön, Jesus. Du hast ja recht mit deinen Geboten. Das ist ja alles richtig und gut. Und vielleicht denkst du, hey, das macht auch Sinn. Aber ich merke in meinem Leben, dass ich so oft dem nicht gerecht werde. Obwohl ich weiß, was gut für mich ist und ich weiß, was ich eigentlich machen sollte, mache ich es trotzdem nicht. Und vielleicht denkst du, ich bin irgendwie nicht so frei, wie der David davon singt, das Gesetz einen befreit. Ich weiß zwar, es würde mich frei machen, wenn ich es machen würde, aber ich bin nicht frei. Vielleicht kämpfst du mit Unbarmherzigkeit oder mit Unvergebenheit, Bitterkeit, du bist bitter oder du kämpfst mit Wutausbrüchen oder mit Eifersucht. Du weißt, es ist nicht gut, aber du wirst es nicht los. Du merkst, du bist eigentlich egoistisch oder so. Und weißt eigentlich, das ist nicht richtig und nicht gut auch. Aber du wirst wie nicht frei. Vielleicht kämpfst du heute oben mit Sucht, mit irgendeiner Sucht, mit irgendeiner Gewohnheit. Und du weißt, die ist nicht gut für dich. Du weißt, die schadet dir. Du weißt, du sollst es nicht machen. Und du machst es trotzdem. Vielleicht hast du eine ungesunde Beziehung, wo du lebst. Und du weißt, sie ist nicht gut. Du weißt, sie macht dich kaputt. Aber du wirst sie wie nicht los. Obwohl du weißt, was richtig wäre. Und du fragst dich, was ist das? Bin ich einfach ein Versager, oder? Und dann, als ich mich mit dem Psalm 19 auseinandergesetzt habe, ist mir so plötzlich in den Sinn gekommen. Was ist da eigentlich mit dem David gesehen? Und was ist da schon wieder gesehen mit der Bathsheba? Und um Uriah, ihrem Ehemann. So wie ich mich erinnern kann, sind zwei von den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten. Und beides hat David gemacht, obwohl er es gewusst hat. Er hat aus seinem Königspalast vom Dach oben runter Bathsheba beobachtet, wie sie badet hat. Und er hat gedacht, ah ja, komm, die laden wir mal zu mir ins Zimmer rein. Und hat mit ihr geschlafen. Und er hat die Ehe gebrochen. Und was macht er als nächstes? Er lässt ihren Ehemann umbringen an der Front. Ich frage mich so, David, du singst doch so, das Gesetz ist wertvoller als Gold und süßer wie Honig. Süßer als der Honig, aus der Wabe fließt. Und dann kommt Bathsheba, die dort badet. Und irgendwie wird sie viel wertvoller als Gold. Noch süßer als Honig. Ich frage mich so, warum bricht der David seine Ehe? Warum bringt er jemanden um, obwohl er das Gesetz Gottes doch kennt? Warum verfehlen wir so oft das Gesetz von Gott? Ich möchte aufhören mit einer Geschichte nochmal aus dem Militär. Und ich hoffe, ich werde die Geschichte nie mehr vergessen. Im Militär gehst du ab und zu auf eine 300-Meter-Bahn. Verschießbahn, oder? Und jeder hat ein Gewehr und du musst ins Ziel reinschießen. Und jeder, das ist dann so, vielleicht kennst du das Bild nicht, jeder liegt so nebeneinander in der Reihe und jeder hat ein Ziel zuteil bekommen, oder? Der links neben dir schießt vielleicht aufs 2 und du schießt aufs 3 und der rechts von dir schießt aufs 4 und so weiter, oder? Jeder hat sein Ziel zugeordnet bekommen. Und dann haben wir alle vorne ballert, oder? Schießt ist vorne, hast Kopfhörer an, es geht voll ab, oder? Und du hast so einen Bildschirm neben dir. Du liegst neben einem Bildschirm, der dir anzeigt, wo du getroffen hast im Ziel. Und wir haben alle Führer ballert und alle haben mehr oder weniger gut getroffen, oder? Außer einer, der Swarty. Der hat einfach nie getroffen. Kein einziger Schuss ist bei dem ins Ziel. Kein einziger. Wir haben, weißt du, wie viele 100 Schüsse hintergehauen? Kein einziger Schuss ist von ihm ins Ziel. Und der Wachmeister, sie vorgesetzt, der hat sich langsam gefragt, hey, Swarty, was machst du? ist der Bildschirm kaputt oder was? Dann ist der Wachmeister angelegen, mit seinem Gewehr geschossen, hat es angezeigt auf dem Bildschirm. Also so artig, komm, jetzt streng dich an, oder? Geschossen, nicht getroffen. Ist langsam durchgefallen, oder? Dann hat gesagt, hey, look, Kimme und Korn, oder? Hat ihm das so, hat ihm eine Zeichnung gemacht? Hat ihm eine Zeichnung gemacht, wie das funktioniert? Du musst auf einer Linie das Ziel und dann Korn und Kimme und dann deine Augen und so musst du schiessen, oder? Dann hat ihm das nochmal alles erklärt und dann abdrucken, schiessen, hat geschossen, so artig, hat nichts getroffen. Nichts, nicht ein Schuss ist ins Ziel. Der Wachmeister ist langsam durchgefallen. Er dachte, das willst du mich verarschen, oder? Und dann mit der Zeit ist es so, wir haben das natürlich alle beobachtet, oder? Und dann sind wir mit der Zeit alle rundherum gestanden, oder? Und haben gesehen, wie der Suardi nicht trifft, oder? Und ein paar haben auch von Tipps gesagt, Suardi, ausschnaufen, beim Schießen, lass dich nicht stressen, ausschnaufen, ich kenne mich keiner. Jeder hat seinen Tipp dazu gegeben. Suardi, ja, ich schieße, geschossen, nicht getroffen, einfach nicht getroffen. Dann hat der Wachmeister gedacht, sein Gewehr ist kaputt. Dann hat er sein Gewehr genommen, ist angelegen und hat geschossen. Hat getroffen. Dann hat er gesagt, ja, Suardi, du willst mich verarschen, oder? Dann hat er nochmal geschossen, nicht getroffen. Und einfach nicht getroffen. Und dann ist der Wachmeister auf die Idee gekommen. Und hat gedacht, Suardi, du schießt schon aufs 12, oder? Und nicht beim Kollegen links oder rechts. Du schießt nicht aufs 10. Du schießt nicht aufs 11, du schießt nicht aufs 3, du schießt aufs 12. Ja, ich schieße aufs 12. Ich schieße aufs 12 die ganze Zeit. Was, warum triffst du nicht? Und dann ist plötzlich einer, der rundum hat die Idee gehabt und hat gesagt, aber Suardi, du schießt nicht aufs 12. Doch, ich schieße aufs 12. Ja, aber du schießt nicht auf die Nummer über dem. Du schießt nicht aufs Nummer vom 12. Was? Doch, ich schieße aufs 12. Dann haben wir gemerkt, dass der Suardi die ganze Zeit aufs 12 geschossen hat, auf die Nummer 12. Und dann so, er hat mir ja gesagt, ich muss aufs 12 schießen. Ja, aber das ist nicht der Sinn von der Sache. Und das ist mir irgendwie geblieben, so als Bild. Für uns, so was, wie wir haben, so mit dem Gesetz von Gott, was wir für ein Verhältnis haben für das Gesetz von Gott. Wir wollen es genau zielen, wir wollen genau treffen, wir wollen das machen, was uns sagt, aber wir verstehen nicht den Sinn hinter dran nicht und schießen die ganze Zeit daneben. Und vielleicht geht es dir so. Du möchtest das Gesetz von Gott befolgen, weil du weißt, es ist gut für dich, weil du weißt, es ist richtig, weil du es liebst und so weiter. Aber du triffst es einfach nicht. Du triffst nicht. Und so oft hast du es schon probiert. Und du hast schon so viele Tipps von anderen Leuten entgegengenommen und so viele Strategien angewendet und Modifikationen und so weiter. Und du schießt und immer wieder kommt es vor, dass du nicht triffst. Und du bist enttäuscht über dich selber. Und fragst dich, warum habe ich das nicht geschafft? Ich weiss doch, was ich machen soll. Und du bist enttäuscht über dich und du verurteilst dich. Und ich möchte abschließen mit einem Abschnitt von Paulus, der das ein bisschen anders beschreibt. Und es ist unglaublich. Paulus, 500 Jahre später, oder wenn es gesehen ist, schreibt der Paulus es so. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also in meiner menschlichen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Jetzt sieht ihr den Satz hier von Paulus. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Er weiß, es ist richtig. Er weiß, es ist gut. Er weiß, dass Gott so ausdenkt hat und das Beste für ihn will. Er weiß, er liebt es von ganzem Herzen, aber er merkt, er trifft. Und dann stellt Paulus die Frage, weil er immer merkt, er trifft das Ziel nicht. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben retten, das von der Sünde beherrscht wird? Und wir sehen, dass das Gesetz wollen zu befolgen, das Gesetz zu lieben, nicht das letztendliche Ziel vom Gesetz ist. Der Paulus sagt das eigentlich so, das Wollen ist vorhanden. Das Wollen ist vorhanden, ich will, aber das Vollbringen ist nicht vorhanden. Das Gesetz kann in uns das Wollen auslösen. Das Gesetz hat eine Kraft in sich, damit wir ihm zustimmen können und es gerne haben und den Sinn verstehen und es wann machen. Ja. Yeah. Aber es hat keine Kraft, in uns aus Vollbringen zu bewirken. Und darum müssen wir verstehen, was der David verstanden hat. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Zuerst musst du verstehen, dass Gott sein Gesetz gegeben hat, weil er das Beste für uns will und es gut für uns ist, weil er unser Macher ist, weil er besser weiß, was gut für uns ist, als wir selber. Aber du musst auch ein Zweites verstehen. Wenn du in ein Verhältnis zum Gesetz möchtest kommen, das von Freiheit bestimmt ist, wo dir Leben gibt und dich nicht einhängt. Und David beschreibt das im letzten Satz von seinem Psalm, am Ende, nachdem er alles gesungen und gesagt und gemacht hat. Er sagt in Vers 15, Herr, mein Fels und Erlöser. Mein Fels und mein Erlöser. Und David hat verstanden, dass Gott nicht nur sein Fels ist. Ja, er ist sein Fundament, auf dem er will bauen. Er ist sein Grund, wo er mit voller Zuversicht sich danach richtet. Und so handelt, wie das vorgeschlagen wird, weil er weiß, der Grund hebt. Er weiß, Gott ist sein Schöpfer, er weiß, er ist sein Fels. Aber er hat auch verstanden, dass Gott sein Erlöser ist. Und das müssen auch wir verstehen. Schau, gewisse von uns beten Gott nur als Erlöser an. Und das ist richtig, wenn wir ihn als Erlöser anbeten. Er hilft uns, er erlöst uns, er befreit uns, er heilt uns und so weiter. Aber er möchte auch, dass wir unser Leben auf seinem Fundament bauen, dass wir seine Gebote befolgen, dass wir auf einem stabilen Untergrund bauen. Stürme kommen im Leben. Bei beiden Bauten, auf beiden Gründen. Kommen sowieso. Aber er möchte, dass wir auf dem Grund bauen, weil der ist stabil. Und gewisse von uns beten Gott nur als Fels an. Und uns geht es nur darum, alles richtig zu machen, alles akribisch richtig zu machen, so zu handeln, wie Gott das will. Und wir verurteilen uns selber und wir merken, das Gesetz von Gott verurteilt uns und wir sind beschämt und enttäuscht von uns. Und wir müssen hören, die Gruppe muss hören, dass Gott auch dein Erlöser ist. Aber er ist beides. Es ist die Spannung. Er ist beides. Der Paulus schreibt das im 8. Kapitel dann so. Nachdem er sagt, wer wird mich erlösen? Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr. Und diesen Satz musst du hören, heute oben. Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung. Auch wenn dich das Gesetz verurteilt, Gott verurteilt dich nicht. Und jetzt der nächste Satz, I love it. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, durch die menschliche Natur. Das tat Gott. Ich liebe es. Das, was das Gesetz nicht hätte machen können, nämlich uns Kraft geben fürs Vollbringen. Es hat uns Kraft geben fürs Wollen. Wir wollen es, aber was keine Kraft hat, ist in uns das Vollbringen zu bewirken. Die Kraft dazu, das auch umzusetzen, was Gott von uns will. Und schau, der Satz von Paulus bedeutet zwei Sachen. Erstens, es gibt keine Verurteilung dafür, wenn du es versaust. Wie oft auch immer du jetzt schon den Umweg machst. Wie oft auch immer du wieder ins gleiche Fettnäpfchen getrampft bist. Wie oft auch immer du das Gefühl hast, du bist ein Versager. Und das Gesetz von Gott verurteilt dich in Jesus Christus, ist keine Verurteilung. Keine Verurteilung. Ist keine Verurteilung. Und das Zweite ist Folgendes. Paulus beschreibt nachher, wie Gott das gemacht hat, damit nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen ermöglicht wird in unserem Leben. Und er beschreibt das dann folgendermaßen, dass Gott seinen Sohn Jesus auf dieser Welt an einem Kreuz hat sterben. Und er hat die Sünde und das Fleisch, die fleischliche Natur, die der Paulus hier beschreibt, in Jesus verurteilt. Und er hat die Macht von dieser alten Natur gebrochen. Und indem Gott uns jetzt den Heiligen Geist schenkt, schreibt der Paulus, bekommen wir jetzt Kraft, immer wie mehr ins Schwarze zu treffen. Das heisst, es gibt keine Verurteilung. Du musst nicht mehr, aber du kannst jetzt. Du musst nicht mehr, aber du kannst jetzt. Und Gott ist dein Fels und dein Erlöser. Er geht dir richtig vor und sagt, folge mir nach. Und er vergibt dir und hilft dir neu und befähigt dich mit neuer Kraft, damit du es jetzt besser triffst, weil er dich liebt. Amen. Amen. Wir werden jetzt zusammen nochmal den Psalm, einen Teil davon, zusammen beten. Laut. Und das mache nicht ich das, sondern unsere Dirigentin, Celine. Und wir werden das alle zusammen laut mitbeten. Lassen uns dazu aufstehen. Und bevor wir das machen, möchte ich noch schnell beten. Lieber Gott, ich danke dir, bist du unser Fels. Ich danke dir, bist du unsere Grundlage und das Fundament, auf das wir bauen können. Ich danke dir für dein Gesetz. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und es nicht gibst, um uns zu beschämen oder zu verurteilen, sondern unser Wegweiser bist, der uns zum Leben führt. Aber danke Gott, bist du auch unser Erlöser. Und du weißt um unsere Schwäche, du weißt um unsere Natur, du weißt um unser Fleisch. Und ich danke dir für deinen Sohn Jesus, für das, was du am Kreuz gemacht hast. Und du siehst jetzt alle Situationen, wo Hilfe brauchen, Jesus. Gott, du hast deinen Sohn gesendet auf die Welt, damit die Macht von dieser fleischlichen Natur gebrochen werden und ersetzt werden durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich jetzt, Gott, dass du uns neu in den Situationen, die wir brauchen, erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung, dass du neues Licht, neue Hoffnung in Situationen bringst, die auswegslos scheiden, dass du Sucht brichst heute am Oben, wo so aussehen, als würden die Ketten für immer bestehen. Ich bitte dich, send deinen Geist, deine Gegenwart, die die Ketten sprengt. Führ du uns in dieses neue Leben. Jesus, wir vertrauen dir, dass du unser Erlöser bist. Aber du bist auch unser Herr und Erlöser, unser Fels und Erlöser. Und wir geben dir unser Leben neu an. Und wenn dich in diesen zwei Dimensionen verstehen und auch arbeiten. Gott, unser Fels und Erlöser. Amen.